Ja, liebe Gemeinde, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wer kennt es nicht? Und während es in erster Linie in diesem Gleichnis um das Angebot der Vergebung und Barmherzigkeit Gottes gehen mag, dargestellt in der Person des liebenden Vaters, möchte ich heute auf einen Urkonflikt menschlichen Daseins und auch menschlichen Miteinanders hinweisen, der in diesem Gleichnis ebenfalls angesprochen wird und für den am Ende auch eine Lösung angedeutet wird. Es ist der Konflikt der Geschwisterrivalität oder, wenn wir die Kreise weiterziehen wollen, es ist der Neid des einen auf den anderen. Ich denke, Neid ist ein Thema, das in jedem Leben irgendwann oder immer mal wieder auftaucht, nicht nur heute, sondern schon seit jeher. Selbst die Bibel berichtet uns in ganz vielen Geschichten immer wieder davon, wie aus Neid größere Konflikte entstanden sind. Ich kann die auch gar nicht alle aufzählen, ein paar möchte ich nennen. Es beginnt schon in den ersten Kapiteln, Sie kennen die Geschichte von Kain, der neidisch wurde auf seinen Bruder Abel, weil dessen Opfer besser brannte und Gott wohlgefälliger war als sein eigenes. Dort hat der Neid zu Mord geführt. Oder denken wir an Josef mit seinen 11 Brüdern, die auf ihn neidisch waren, weil sein Vater ihn augenscheinlich mehr liebte. Und weil Josef auch irgendwie eingebildet schien. Auch dort herrschen Mordgedanken vor, die dann aber zu einem Menschenhandel werden. Aber wir lesen nicht nur von Geschwisterneid in der Bibel, wir lesen auch von Neid zwischen Frauen, Ehefrauen. Zum Beispiel zwischen Sarah und Hagar oder zwischen Rahel und Lea, zwischen Hannah und Peninna. Die eine will, was die andere hat. Die eine hat zwar viele Kinder, worum sie die andere beneidet, aber die andere, die keine Kinder hat, ist meistens die, die die Liebe des Ehemannes hat. Und auch zwischen den Geschlechtern macht der Neid nicht Halt. Auch zwischen Ehegatten kann sich Neid entspinnen, wenn der eine sich an den Stärken des anderen stößt. Hiobs Frau sagt zu ihrem Mann, jetzt schwör doch endlich deinem Gott ab, als er immer mehr verliert. Und sie meint insgeheim vielleicht, ich wünschte, ich hätte auch so einen starken Glauben wie du. Neid, egal wohin wir schauen, auch bei den 10 Geboten, zumindest wenn wir die Gebote anschauen, die das zwischenmenschliche Miteinander angehen, dann sehen wir, dass sie eigentlich auch eine Reaktion sind auf dieses Gefühl des Neides unter uns Menschen. Du sollst nicht Ehe brechen, könnte auch lauten, du sollst nicht deinen Freund um seine Frau beneiden. Und dann eben den Schritt weitergehen, du sollst nicht stehlen, du sollst dir das nicht nehmen, worum du den anderen beneidest. Und du sollst nicht falsch Zeugnis reden, könnte auch heißen, du sollst nicht aus Neid über den guten Ruf eines Menschen ihn in Rufmord bringen. Und im letzten Gebot wird es eigentlich auch direkt angesprochen und fasst die anderen Gebote zusammen, wo es um das menschliche Miteinander geht, du sollst nicht begehren das, was deinem Nächsten gehört. Die Konfirmanden lernen die einfachere Version und sagen, du sollst nicht neidisch sein. Das scheint klar, aber es ist gar nicht so einfach umzusetzen. Und im Gleichnis vom verlorenen Sohn ist sie wieder da. Diese ureigene Angst des Menschen zu kurz zu kommen, denn Neid bedeutet nichts anderes, als dass man Angst hat, dass man selbst zu kurz kommt. Hier ist es zunächst der jüngere Sohn, der mutig und unverfroren, so scheint es, um seinen Erbanteil bittet. Wahrscheinlich hat er auch Angst, dass sein Leben so langweilig und öde weitergehen könnte wie bisher. Er will was erleben, er will was aus seinem Leben machen, er will vor allen Dingen nichts verpassen. Und er misstraut der Idylle beim Vater. Er glaubt, dass alle, die sozusagen außerhalb dieser Idylle leben, mehr haben, besser leben, mehr Freiheiten haben. Aber dann später, als er als Loser, als Verlierer nach Hause kommt, als der verlorene Sohn, da wird der ältere Sohn neidisch. Und vielleicht war er es auch schon in der Zeit, wo der Jüngere weg war, dass er so manchmal dachte, Mensch, eigentlich wäre es auch mal schön, hier von zu Hause wegzugehen und ein bisschen mehr Freiheit zu erleben. Aber der Ältere wird nun neidisch, als er sieht, wie der Vater dem Jüngeren vergibt und ihm seine Liebe zeigt, als sei nichts gewesen. Da steigt verständlicherweise, wie ich finde, der Ärger und die Wut und der Neid in dem Älteren auf und mit dem Neid eben auch diese Angst, zu kurz zu kommen, nicht so geliebt zu werden wie der jüngere Bruder, nicht dieselbe Freiheit gehabt zu haben. Wenn wir den Beginn des Kapitels bei Lukas lesen, und Sie haben es vielleicht festgestellt, es wurden die ersten drei Verse gelesen und dann ging es bei Vers 11 weiter. Jesus erzählt dazwischen noch ein anderes Gleichnis. Aber wenn wir diese drei oder zwei ersten Verse lesen, dann wird uns die damalige Situation vor Augen geführt und auch da erkennen wir schon, dass Jesus zu einer weiteren Spezies von Rivalen spricht. Auf der einen Seite nämlich die frommen Juden und auf der anderen Seite die, die als Sünder abgestempelt waren. Da hieß es in den ersten zwei Versen, es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jesus spricht, so wird es klar, mit dem Gleichnis genau diese Rivalität, diesen Neid der Pharisäer auf die Sünder an. Und immer wieder finden wir in den Evangelien genau dieselben Szenarien, wo Jesus sich in Liebe und Barmherzigkeit den Sündern und den Kranken zuwendet und die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten entlarvt. Und die beschweren sich jetzt bei Jesus eigentlich genauso wie der ältere Bruder bei seinem Vater, weil sie selbst, die Pharisäer, doch auch schon so lange dem Vater, also Gott, gedient haben, seine Regeln und Gebote kennen und sie gehalten haben. Und jetzt müssen sie auf einmal zuschauen, wie Jesus, von dem viele schon munkeln, es ist der Messias, der Sohn Gottes, der Retter, dass ausgerechnet der mit den Sündern zusammensitzt und feiert, mit denen, die das Erbteil einfach verprasst haben, die sich nichts aus den Geboten machen, die dem Vater nicht jahrelang gedient haben, so wie sie selbst. Ich frage mich, vielleicht haben die Pharisäer gehofft vom wahren Retter, dass er sie belohnen würde für ihren Gehorsam, für ihre äußere Frömmigkeit. Vielleicht haben sie insgeheim gehofft, dass wenn Jesus tatsächlich der Messias sein sollte, er die Sünder bestrafen und maßregeln würde. Aber jetzt das, er feiert mit ihnen, er zeigt ihnen die Liebe des Vaters. Und da erwacht der Neid in ihnen und ich weiß nicht, ob sie dieses Gefühl kennen, das macht das Herz ganz eng. Das ist wie eine Hand, die sich um das Herz legt und es langsam zudrückt. Und obwohl sie sich tief im Innern vielleicht auch nichts anderes wünschen, als genauso angenommen und geliebt zu sein, so trauen sie sich nicht, dieses Bedürfnis in sich ernst zu nehmen, wahrzunehmen, sondern sie geben lieber dem Neid Raum. Und da, wo der Neid Raum bekommt, da führt er immer zu Unzufriedenheit und er zerstört Beziehungen. Nicht nur die Beziehung zu Gott, sondern auch untereinander. Das ist heute genauso wie damals. Ich denke, wer von Ihnen zwei oder mehr Kinder hat, der kennt diesen Konflikt. Mama, warum kann ich nicht das haben, was die hat? Warum darf der das und ich nicht? Papa, warum machst du bei dem immer eine Ausnahme, nur bei mir nie? Das Gespür und die Sehnsucht des Menschen, gleich behandelt zu werden, gerecht behandelt zu werden, scheint angeboren zu sein. Und mit dieser Sehnsucht kommt auch die Sucht danach, ständig zu vergleichen und zu konkurrieren. Das zieht sich durchs ganze Leben hindurch. Es geht bei den Eltern weiter, die Schulkinder werden verglichen. Es geht bei den Jugendlichen weiter. Einer guckt, was kann der andere, was kann ich. Meistens schneidet man dabei schlecht ab. Es geht im Beruf weiter. Und auch im frühen Christentum zeigt sich diese Rivalität dort in dem Verhältnis zwischen den Judenchristen und den Heidenchristen. Das kann man gut in der Apostelgeschichte nachlesen. Heute ist es vielleicht eher der Neid zwischen den Generationen oder auch der Neid zwischen den Geschlechtern, zwischen Männern und Frauen. Aber manchmal ist es leider auch der Neid zwischen Glaubensgeschwistern. Da sehen wir auf einmal nur, was ein anderer hat und was ein anderer kann. Und wir werden dann ganz schnell blind für den eigenen Reichtum. Wir kennen sie doch alle nur zu gut, diese Urangst, zu kurz zu kommen. Dass ein anderer mehr hat als man selbst. Vielleicht eben auch mehr Wohlwollen bei Gott dass sein Leben besser gelingen zu scheint als das eigene. Manchmal sehen wir leise und argwöhnisch, vielleicht so, dass es gar keiner mitbekommt, auf unsere Glaubensgeschwister, die scheinbar klarer ihre Berufung kennen als man selbst und die scheinbar einen größeren Glauben haben als man selbst, die bessere Worte beim Beten finden, die Gott mehr zutrauen und Jesus bedingungsloser nachfolgen. Aber das Problem ist nicht der Neid an sich, sondern unser Umgang mit ihm. Und da kann sich jeder von uns selber fragen, geben wir dem Neid Raum in unserem Herzen, sodass er immer mehr Zerstörung anrichten kann? Oder suchen wir nach den Ursachen und laden Jesus ein, diese Ursachen mit uns anzuschauen, uns vom Neid zu befreien und uns auch sensibel zu machen für unsere eigenen Bedürfnisse, uns sehend zu machen für unseren eigenen Reichtum? Erst letztens hat mir eine junge Kollegin erzählt, dass sie es in ihrer Gemeinde gar nicht so sehr oder dass es in ihrer Gemeinde gar nicht so sehr die Männer sind, die sie in ihrer Rolle als Pfarrerin nicht respektieren, wie man es vielleicht vermuten könnte, sondern dass es einige ältere Frauen sind, die ihr immer wieder Steine in den Weg legen. Ältere Frauen, die jahrelang in ihrer Gemeinde durch viel Engagement das Sagen hatten und die auf einmal irgendwie nicht sehen konnten oder wollten, dass eine junge, ausgebildete Frau die Zügel in die Hand nahm. Sie kritisierten alles, was sie tat. Es hat eine Weile und auch einige Gespräche gedauert, bis meine Kollegin herausfand, dass es eigentlich der Neid war, der zu dieser Spannung führte. Diesen Frauen war etwas verwehrt geblieben, wozu sie selbst als junge Frau die Freiheit gehabt hat, nämlich zu studieren und eine Leitungsposition einzunehmen. Ich weiß, dass ganz viele ältere Frauen den Jüngeren auch dieses Glück gönnen und ich bin froh, dass ich bis jetzt zumindest noch nicht mit diesem Neid konfrontiert wurde. Aber ich habe dieses Beispiel genommen, denn in der Seelsorge bzw. in der Psychologie spricht man davon, dass so mancher Neid eigentlich die Ablehnung des eigenen Schattens ist. Mit dem Schatten ist der Anteil von einem selbst gemeint, den man bewusst, meistens aber eben unbewusst ausblendet, weil er eben hinter einem liegt. Das sind Dinge, die einem nicht gefallen, weil sie einen vielleicht irritieren oder verunsichern oder auch, weil man sich dafür schämt. Zum Beispiel, um dabei zu bleiben, kann es sein, dass eine Frau sich eigentlich insgeheim wünscht, eine leitende Position innezuhaben, aber weil sie es sich nicht zutraut oder weil sie nicht die Möglichkeiten dazu hatte oder weil es in ihrer Erziehung nur den Männern zugestanden wurde, dass sie deshalb diesen Wunsch verdrängt, also ihn nach hinten schiebt. Sie schämt sich dafür. Es ist etwas ungehörig für sie. Es wird ihr Schatten. Und dieser Schatten führt dazu, dass sie jedes Mal, wenn sie auf starke, zielstrebige, selbstbewusste Frauen trifft, sich über diese Frauen aufregt und sie kritisiert. Im Falle des Gleichnisses kann der Schatten des älteren Bruders die eigene Sehnsucht nach Freiheit und Ungebundenheit bedeuten. Also er hat im Grunde genommen genau dieselbe Sehnsucht wie der jüngere Bruder, aber er ist ja gefangen in seinem Pflichtbewusstsein, in seinem Verantwortungsgefühl dem Vater gegenüber. Und in seiner Kritik am jüngeren Bruder wird eigentlich sein eigenes Bedürfnis wahr. Ich wünschte, ich hätte auch die Freiheit, mal zu gehen, mal die Welt zu erleben. Das heißt, in so mancher Kritik, die wir aneinander üben, kann eine gehörige Portion Neid verborgen sein. Das muss nicht so sein, aber es kann so sein. Noch ein weiteres Beispiel. Hast du schon mal über jemanden gelästert, weil der immer im Mittelpunkt stehen muss? Dann frage dich, vielleicht hast du selber das Bedürfnis, auch mal gesehen zu werden zumindest. Vielleicht sagst du, nee, ich will gar nicht im Mittelpunkt stehen, aber vielleicht hast du trotzdem auch das Bedürfnis, Ansehen zu haben, gesehen zu werden. Es gibt auch noch ein anderes Beispiel aus der Bibel, die Begebenheit von den Pharisäern, die eine Frau beim Ehebruch erwischen und sie zu Jesus schleppen. Sie wissen, da im Gesetz steht, sie darf dafür gesteinigt werden oder sie muss gesteinigt werden als Strafe. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, dass der eigene Schatten einen manchmal hart über andere kritisieren oder sie verurteilen lässt. Jesus lenkt mit seiner Aufforderung, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, den Blick der Pharisäer genau auf diesen ihren eigenen Schatten, den sie verheimlichen, den sie verbergen oder auch verdrängen, vielleicht ist es ihnen auch gar nicht bewusst. Jeder von ihnen wird nämlich auch schon mal die Erfahrung von sexueller Begierde außerhalb seiner eigenen Ehe gemacht haben. Und laut Jesus, das wissen Sie, diese Verse finden wir auch in der Bibel, ist schon die Begierde allein Sünde. Jesus sagt das so, weil er zeigen will, dass jeder Mensch Sünder ist vor Gott. Es gibt keinen, der sündlos ist, außer Jesus. Und als Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, da fühlen sie sich ertappt. Auf einmal wird ihr Blick auf ihren eigenen Schatten, auf das, was sie bei sich selbst verdrängen, gelenkt. Und so wie Jesus das bei den Pharisäern gesehen hat, so sieht er das natürlich auch bei uns. Jesus kennt auch deinen und meinen Schatten. Jesus weiß, was wir in unserem eigenen Leben verdrängen, wofür wir uns schämen, was wir nicht sehen wollen. Aber das Schöne ist, Jesus nutzt dieses Wissen nicht aus, um uns zu bestrafen, um uns zu verurteilen, sondern er ermutigt uns, so wie der Vater das im Gleichnis tut, dass wir uns selbst gegenüber und natürlich auch ihm und Gott gegenüber aufrichtig werden, dass wir tatsächlich so kommen, wie wir sind. Wir sagen das so oft, aber so leicht ist das gar nicht. Denn der Einzige, der unsere Sehnsucht stillen kann, die immer dem Neid zugrunde liegt, ist Jesus. Sein Heiliger Geist kann die Lücken, die Bedürfnisse, die Leere in uns ausfüllen. Und er kann mehr als das. Er kann sie nicht nur ausfüllen, sondern er kann uns und will uns im Überfluss geben, Liebe und Vertrauen, Zufriedenheit, Dankbarkeit, dass wir davon überfließen und an andere davon abgeben können. Vielleicht bist du gerade aktuell in einer Situation, wo du selbst jemanden verurteilst. Dann frag dich doch einfach mal so zur Selbstprüfung, was ist es genau, was du an der Person nicht magst? Und dann frage dich, ob da nicht auch ein eigenes Bedürfnis bei dir dahinter verborgen liegt. Oder vielleicht ist es auch genau andersherum. Du hast das Gefühl, jemand anderes beneidet dich oder kritisiert dich. Dann überleg doch mal, ja, ob da eben der Neid zugrunde liegt. Ich finde, manchmal ist es dann leichter, die andere Person zu verstehen und ihr auch zu vergeben. Ich denke, es ist wirklich nicht von der Hand zu weisen, dass Neid zu Blindheit und auch Einseitigkeit in unserer Beurteilung führt. Wir werden blind für den eigenen Reichtum, aber auch für die eigene Fehlbarkeit. Der ältere Bruder in dem Gleichnis, der sah nicht mehr, dass er jahrelang in der Sicherheit und Geborgenheit des Vaters leben durfte. Und es wurde ihm ja auch weiterhin nicht verwehrt. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer, die sahen nicht, dass die Nähe zur Tora und zum Tempel ihnen doch eigentlich auch die Nähe zu Gott hätte zeigen müssen. Aber jetzt, da sie Jesus mit den Sündern sitzen und feiern sehen, da werden sie neidisch auf diese Nähe, auf diese Barmherzigkeit, auf diese Freiheit. Sie wünschen sie sich auch, aber sie können das nicht zugeben. Noch einen Schritt weiter, ich hatte es vorhin genannt, die Judenchristen sind neidisch auf die Heidenchristen, die sich auf einmal, laut Paulus, nicht mehr beschneiden lassen müssen und für die die vielen Regeln jüdischer Frömmigkeit nicht mehr oder nur noch geringe Bedeutung haben sollen. Insgeheim wünschen sich die Judenchristen vielleicht auch, von dem Druck und der Last der vielen Gesetze und Gebote befreit zu werden. Aber das zuzugeben, wäre vielleicht wie ein Verrat am eigenen Leben, das sie bisher geführt haben. Aber Jesus, Gott, sieht genau dieses innere, tiefe Bedürfnis eines jeden Menschen. Die Gerechtigkeit, die bei Gott, dem Vater, gilt, ist eine bessere Gerechtigkeit als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Es ist eine bessere Gerechtigkeit, als wir sie uns immer vorstellen. Es ist die Gerechtigkeit eines Vaters, der alle seine Kinder liebt und für jeden das Beste will. Und dieser Vater rechnet eben nicht mit Zahlen, mit Geld, sondern er rechnet mit der Zeit, die man zusammen verbringt. Er rechnet nicht mit der Quantität, sondern mit der Qualität. Das sagen wir auch gerne eben in Bezug auf Eltern mit ihren Kindern. Es ist nicht wichtig, wie viel Zeit du mit den Kindern verbringst, sondern die Zeit, die du mit ihnen verbringst, soll geprägt sein von Liebe. Und hier in dem Gleichnis wäre die Quantität, also die Leistung des Älteren. Der war ja ständig bei seinem Vater. Der hätte eigentlich total zufrieden, glücklich, dankbar sein können. Aber die Qualität ging vielleicht verloren, so über die Jahre. Und der Jüngere war zwar nicht bei dem Vater lange Zeit, aber als er heimkommt, als er zurückkehrt, ist das ein Zeichen dafür, ich habe Mist gebaut, aber dir, mein lieber Vater, dir vertraue ich noch. Ich traue dir zu, dass du mich wieder annimmst, dass ich zumindest als Tagelöhner bei dir arbeiten darf. Da ist noch Vertrauen da. Das Erbe, das dieser Vater seinen beiden Kindern zusteht, ist in erster Linie gar nicht dieses errechnete Geld, das der Jüngere am Anfang bekommt, sondern es ist das Erbe der Kindschaft, das alle Besitzansprüche übersteigt und überdauert. Dieses Erbe, um das es hier geht, hat einen ewigen Wert und keinen zeitlichen. Wenn es nur um das Geld ginge, das verliert seinen Wert, das ist irgendwann ausgegeben. Es geht um eine ewige Beziehung. Die Kinder, die Kindschaft bedeutet, alles, was dem Vater gehört, gehört auch seinen Kindern. Und wer das einmal begriffen hat als Christ, dass alles, was Gott gehört, auch uns gehört, dass wir Zugang haben zu den ewigen Quellen, was für ein Reichtum. Die Kinder sind das eigene Fleisch und Blut des Vaters. Als Gott, der Schöpfer, gehören ihm alle Geschöpfe, die, die gerettet sind, aber auch die, die noch verloren sind. Der Jude und der Heide, der Fromme und der Sünder, der erfahrene Christ, aber auch der junge Christ, der älteste und der jüngste Sohn. Ursprünglich saßen alle an einem Tisch, es war eine Familie. Jahrelang saßen die immer an einem Tisch, haben alles miteinander geteilt. Und dann ging der eine weg und er kam wieder. Und dieses Wiederkommen und wieder alle an einem Tisch versammeln, das ist die Absicht Gottes für uns Menschen. Unter dem versöhnenden Kreuz Christi sollen alle Menschen zusammen an einen Tisch kommen und zusammen feiern. Im Abendmahl bekommen wir eine Ahnung davon, wie das einmal sein wird, wenn sie kommen von Osten und Westen, von Süden und Norden. Denn das Abendmahl bedeutet Versöhnung mit Gott, dem Vater. Aber es bedeutet eben auch Versöhnung zwischen den Menschen. Es bedeutet die Aufhebung von Neid. Beim Abendmahl hat Neid, auch Sünde, keinen Raum mehr. Da gilt nur die Liebe und die Versöhnung in Gott, in Jesus Christus. Jesus schafft, wie ich finde, etwas Einmaliges mit diesem Gleichnis. Denn er stellt weder den Jüngeren als gerecht dar, noch den Älteren. Jeder der beiden hat seine Ängste, zu kurz zu kommen. Jeder der beiden macht Fehler und müsste eigentlich mit der Strafe oder zumindest mit der Maßregelung des Vaters rechnen. Aber was geschieht? Der Vater gibt nicht nur die Freiheit zu gehen, nämlich dem Jüngeren, oder zu bleiben, nämlich der Ältere, sondern er schenkt jedem der beiden seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Zum Jüngeren sagt er, lasst uns essen und fröhlich sein, lass uns feiern. Und zum Älteren sagt er genau dasselbe, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Du solltest auch fröhlich sein und guten Mutes. Lass uns feiern. Es ist allein Gott, der Vater im Gleichnis, der Schöpfer der Welt, der uns durch seinen Sohn Jesus Christus einlädt, zu dem Tisch, zum Mahl der Versöhnung. Er holt uns heraus aus unserer Einsamkeit, denn Neid macht auch einsam. Und er ruft uns in die Gemeinschaft mit seinem Sohn und mit unseren Schwestern und Brüdern. Er öffnet unsere Augen und er befreit uns von Blindheit. Und er öffnet unsere Augen für den eigenen Reichtum. Er lässt uns die Wunder des eigenen Lebens erblicken. Er macht uns dankbar und fähig, das Leben zu feiern, so wie Gott es sich einst gedacht hat. Er möchte uns allen, den Jungen wie den Alten, den Männern wie den Frauen, den Ausländern wie den Einheimischen, das Angebot des ewigen Lebens machen, wo Neid keinen Raum mehr bekommt, sondern Zufriedenheit und Genügsamkeit mit dem, was man hat. Und wo Angst sich im Vertrauen auflöst. Amen.